So groß wie dieses Loch, was du jetzt siehst, wenn du das gegens Licht hältst, so groß ist die Eizelle, aus der du entstanden bist. Die Eizelle ist die einzige Zelle, die man mit dem bloßen Auge menschlich sehen kann. Alle anderen Zellen kannst du nur unter dem Mikroskop erkennen. Aber die Eizelle, aus der du entstanden bist, die befruchtet wurde natürlich mit Samenzelle. Also ich mache jetzt hier keinen Biologieunterricht, ja, aber da, woraus du entstanden bist, jetzt guck dir das mal an, so klein wie dieses Löchlein in deinem Herzen hier, ne? So, daraus bist du entstanden. Und weißt du, dass in diesem kleinen, winzigen Löchlein, in diesem kleinen Zelle, da ist das ganze Material an Information des Lebens, das ganze Potenzial, was der Himmel hineingelegt hat für dich. Alle Informationen deiner Persönlichkeit, wer du bist, ob du ein Mann oder eine Frau geworden bist, welche Haarfarbe, also ich hatte auch mal Haare, ja, welche Haarfarbe man hat, oder ob die Haare schon eher weggehen, ne, Varda Maharda, ja, oder welche Augenfarbe, alles ist in diesem ganz kleinen und noch viel, viel mehr, weil das Potenzial deines Lebens und meines Lebens, das haben wir noch gar nicht ausgeschöpft. Dieser Körper ist ja nie geschaffen worden, krank zu werden. Also wir sind ja irgendwie ein bisschen durch den Sündenfall verbogen. Diese Seele ist ja nie geschaffen worden, traumatische Erlebnisse zu durchleben. Was ist Angst? Im Wohnzimmer bei Papa gibt es keine Angst. Die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Da gibt es gar keine Angst. Gott kennt das Wort Angst in seiner Realität nicht. Er kennt dieses Wort, weil er uns liebt und er in diese Welt gekommen ist. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, nicht im Himmel. Da gibt es keine Angst. Was ist Tod? Im Himmel gibt es keinen Tod. Da gibt es keine Tränen. Ich glaube, Freudentränen mag es vielleicht noch im Himmel geben, aber keine Tränen des Leides. Da hört alles Geschrei auf, sagt die Offenbarung. Guck mal, und als der Vater dich gemacht hat, da hat er so viel noch eingelegt, was wir noch gar nicht berührt haben. Das ist grenzenlos. Ich weiß nicht, was für dich das Wort grenzenlos bedeutet. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort grenzenlos hört? Was ist für euch so grenzenlos? Habt ihr da ein paar Beispiele? Der Himmel, also jetzt, den man sieht, die Wolken und so, ja? Ja. Was ist noch grenzenlos, ja? Die Ewigkeit. Ja. Das ist schon geistlich wieder, da sind wir in der Ewigkeit. Ja, das ist auch grenzenlos. Hat keinen Anfang, kein Ende. Was? Europa ist grenzenlos. Willst du uns jetzt wieder alle aufrufen, dass wir morgen zur Wahl gehen? Dankeschön für die Erinnerung. Was? Das Universum, ja. Raum, die Zeit. Ja, und jetzt können wir immer weitermachen. Aber alleine schon in der Natur, denk doch mal an solche Augenblicke, also wo wir Weite erlebt haben. Also vielleicht grenzenlos ist ja ohne Anfang, ohne Ende, aber es gibt solche Weite. Also wo sind die Bergleute hier unter uns? Gibt es Leute, die Berge lieben? Ja, ich habe festgestellt, es gibt Berge oder Meer. Also und manche beides, aber Berge. Das ist doch toll, auf so einem Berg zu stehen. Wir waren jetzt in der Schweiz eingeladen, da haben wir oben gewohnt, so ein Hütli. Also ein Chalet nennt sich das ja, aber es war so ein richtig ausgebautes, schickes Hütli bei Geschwistern. Und alleine die Straße da hochzufahren, habe ich gesagt, ich als Hannoveraner würde da nie mit dem Auto hochkommen, runter schon, aber hoch nicht. Das waren so viele Kurven. Und dann waren wir da oben und dann, boah, das war in der Nähe vom Thunersee, ah, boah, ein Berg nach dem anderen. Und die kannten noch die Namen von all den Zipfeln da, alle Wahnsinn. Ja. Und dann gibt's unsere Leute, die das Meer lieben, ne, Maria und so, die von der Waterkante kommen, ja. Und dann guckst du so auf den Ozean und ich weiß nicht, wer, ja, und hier Dietmar, ne? Der Dietmar ist unser Kreuzfahrtexperte. Wenn man da auf dem Meer ist und man sieht einmal rum und du siehst kein Ende. Das ist grenzenlos. Und etwas von dieser grenzenlosen Genialität hat Gott in uns hineingelegt. In dich und in mich. Und ich möchte gerne euch heute Abend ein bisschen davon vorschwärmen, von dieser Grenzenlosigkeit. Ich habe ein Bibelwort dazu, ich werde nicht den ganzen Psalm vorlesen, aber ein paar Verse aus Psalm 18. Das ist einer meiner 150 Lieblingspsalme. Er fängt an, ich liebe dich, Yahweh, meine Stärke. Yahweh, dieser Gottesname, wer hier in der Vaterherzbewegung zu Hause ist, der weiß, dieser Name heißt nicht nur, ich bin, der ich bin. Weil das ist nicht das Denken im Wohnzimmer. Da geht es nicht um philosophische, ontologische Begrifflichkeit und Definition, sondern das kommt von dem Wort, der Gottesname von dem Wort Leben, Hai, Lachaim, auf das Leben. Und wir wissen das, das steht sogar mittlerweile bei Wikipedia, kannst du nachgoogeln. Ich lebe für dich und ich lebe für dich. Das ist der Name Gottes. Ich schwöre dir so, ich bin für dich da. Und dieser Gott und der David sagt, ich liebe dich, Yahweh, meine Stärke. Yahweh ist mein Fels und meine Burg und mein Retter und mein Gott, mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung. Das sind ja alles Bilder der Stärke, der Kraft. Gepriesen rufe ich zu Yahweh, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Vielleicht kannst du dich jetzt wiederentdecken in manchen dieser Bilder, das sind ja tolle, starke Bildworte. Umfingen haben mich Bande des Todes. Hier die Schwester, die uns gerade das Zeugnis gegeben hat, dann kriegst du so eine Diagnose. Das ist, dann bist du wie eingeschnürt. Und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Todesreiches umgaben mich. Fallen des Todes bedrohten mich. In meiner Bedrängnis rief ich zu Yahweh und ich schrie zu meinem Gott. Und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, aus seiner Wohnung. Und mein Schrei drang vor seinen Ohren. Ich überspringe mal ein paar Verse, Vers 20. Und er, Yahweh, führte mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Überspringen wieder ein paar Verse, 29. Ja, du lässt meine Leuchte, mein Licht aufstrahlen. Yahweh, mein Gott, erhellt meine Finsternis. Denn mit dir erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Nach Lutherdeutsch, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott, sein Weg ist vollkommen. Des Herrn, des Jahwe-Worte ist lauter, ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Denn wer ist Gott außer Jahwe? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Ich überspringe wieder ein paar Verse. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Nach Lutherdeutsch, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und das ist Motto heute Abend für diesen kurzen Impuls, den ich reingeben will. Ich möchte nicht zu viele Worte machen, ihr habt schon viel gehört, aber ich möchte gerne noch mal kurz da nachhaken, über diese grenzenlose Liebe nachdenken. Der Plan A, der war gewesen ein grenzenloser Plan. A wie im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das war der Plan A. Und da hat uns Papa wirklich einen Garten gemacht. Und das ist so schön, ein Garten ist ein Garten. Und die Gartenliebhaber unter uns wissen, Garten ist Arbeit. Das ist nicht ein Dschungel und ein Garten ist ein Garten. Dschungel ist, wenn du alles wachsen lässt, Garten ist aber gepflegt und durchdacht. Und der Papa hat ein Zuhause für seine Kinder gemacht. Die Welt beginnt in einem Garten, hat mal jemand gesagt, und endet in einer Stadt. Aber jetzt kann man sagen, ja, die Stadt ist furchtbar. Nein, diese Stadt, diese neue Stadt ist viel mehr als der Garten Eden. Das neue Jerusalem, so wird es uns beschrieben. Das ist das Wohnzimmer. Das ist dieser Lebensraum. Das ist diese endlose, ewige Weite, von der wir gehört haben. Das ist das, was wir oft Himmel nennen. So, am Anfang wollte Gott den Himmel auf die Erde bringen. Und wir wissen sogar geografisch, wo dieses Stück Himmel auf Erden war. Zwischen Euphrat und Tigris, das ist genau die Region zwischen Iran, Irak, dort. Eine der heißest, umkämpftesten Regionen der ganzen Welt, nicht erst heute, schon immer. Dort hat Gott einen Garten gepflanzt, wir nennen ihn den Garten Eden, Paradies, wie auch immer man das bezeichnet. Und dort hat Gott mit seinen Menschen angefangen zu leben. Ich weiß nicht, welche Pläne noch Papa hatte, ob er das auf die ganze Welt dann übertragen wollte, keine Ahnung. Aber das war schon mal das Stück Schutz. Und dann kam der tiefe Fall, von dem wir alle wissen. Ich sagte schon, dieser Körper war danach zerstört. Er konnte krank werden, vergänglich. Vorher waren wir nicht vergänglich. Wir altern auf einmal. Vorher, Adam und Eva sind nicht gealtert. Ich weiß nicht wie, aber ich vermute, die Bibel umschreibt das nur, dass Adam nicht ein kleiner süßer Säugling war, als Jesus ihn gemacht hat, sondern ein Mann, ein junger Mann nehme ich mal an, jedenfalls ein vitaler Mann. Und Eva war auch schon eine geschlechtsreife Frau, weil sie haben nachher Kinder bekommen. Also irgendwie, die waren nicht nur Babys, die waren schon, und dennoch waren sie Kinder. Sie hatten so ein ganz kindliches, reines Herz. Wie manchmal, wenn Menschen in andere Nationalitäten gehen, im Dschungel auf einen Indianerstamm stoßen, das sind auch erwachsene Menschen, die haben so einen kindlichen Geist und kindliches Herz noch, leider oftmals gefangen, zwar in dämonischen Aktivitäten, aber dennoch, wenn das, was an menschlichen Guten über ist, ist so kindlich, dass sie wie Kinder sind, geradezu in unseren Augen. Und ich weiß nicht, ob da so ein gewisser Hinweis ist auf, so wie wir ursprünglich, das war der Plan A, so wollte Papa, dass wir als Erwachsene mit einem kindlichen Vertrauen leben. Und dieser Plan ist kaputt gegangen, weil wir, die Kinder, Papa nicht vertraut haben. Und dann tauchten die schmerzhaften Grenzen auf. Grenzen, für die wir nochmal nie geschaffen worden sind, die Katastrophen sind. Es ist eine Katastrophe, dass mein Körper krank wird und stirbt, dass ich alt werde. Dass ich in den Spiegel gucke, oh, schon wieder eine Falte mehr oder so. Ne? Das sagen ja die Frauen, die Männer sagen, oh, schon wieder eine Falte mehr. Okay, also das ist eine Katastrophe eigentlich, dass jemand krank wird und Schmerzen hat. Vielleicht bist du gerade hier unter Schmerzen im Körper. Ja, das war nie Papas Plan A. Das ist Folge einer weltweiten Epidemie von Sünde und Kaputtheit. Oder dass unser Körper, unsere Seele meine ich jetzt, so schlimme Sachen durchlebt. Traumatische Sachen, Ängste, Albträume. Dafür waren wir nie geschaffen worden. Es gibt charakterliche Grenzen. Auf einmal merken wir möchten jemand anders sein. Wie sagt es Paulus? Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Hey, das ist Sünde. Das ist diese deformierte, kontaminierte Welt, in der du und ich hineingeboren wurden. Und die vielen beziehungsmäßigen Grenzen. Woran erzählt mir jemand, er geht gerade durch eine Trennung. Du bist nicht alleine, sage ich dir, mein Mensch. Mein Bruder, meine Schwester, ja, du bist nicht allein. Es gibt so viele Christen auch, die das erleben, dass ihre Ehen scheitern, dass Gemeinden scheitern, dass Träume scheitern. Und dann gibt es den materiellen Mangel auch. Und all die anderen Mangel, ich lasse das jetzt mal sein, gehen wir von der Heißmangel mal weg und kommen zu Plan B und Plan C. Plan B, Papa hat uns dann Plan B gesagt. B wie Bund. Er sagte seinem Volk Israel, er wählte ein Volk, das kleinste, das mickrigste unter allen Völkern, sagt die Bibel. Wirklich. So klein, dass wenn du versuchst, Israel auf dem Globus zu finden und du versuchst, Jerusalem als Hauptstadt mit einer Stecknadel zu erwischen, dann hast du ganz Israel erstochen. Wirklich. Aber Geologen sagen, dass in Israel alle geologischen Landschaften der Welt vom schneebedeckten Hermon über Timna Valley, die dieselbe Gesteinsformatik hat wie Grand Canyon, bis zum Toten Meer, alles ist da, in diesem winzigen kleinen Fleckchen Erde, was gerade mal so groß ist wie Hessen. Wie Hessen. Hessen. Und Papa hat das kleinste Volk genommen, hat er gesagt, damit die kämen doch niemals auf die Idee, dass sie es alleine schaffen würden. Das war seine Hoffnung. Und dann sagte er, euch erkläre ich, wie Leben aussieht. Ich gebe euch die 10 guten Worte. Das waren nämlich die 10 Gebote. Ich erkläre euch, wie Leben aussieht. Versucht das mal. Und das war nicht fies von ihm gemeint. Er ist ein weiser Pädagoge. Und Israel hätte ganz schnell auf die Spur kommen können, sagen können, Papa, das ist ja nie zu schaffen. Wie soll man das schaffen? Jetzt, wo wir in einer kontaminierten Welt leben, das ist nicht zu schaffen. Hier sind überall Grenzen und du sprichst von einer Realität, die ist grenzenlos. Das passt irgendwie nicht zusammen. Sie hätten sehr schnell auf den Trichter kommen können, hätten zu Papa laufen können, sagen können, Papa, wir schaffen es. Halleluja, gib mir die 5. Jetzt haben wir es. Aber was macht Israel? Und das ist jetzt nichts Beschämendes, was wir auf unseren großen Bruder legen wollen. Wir wären nicht besser gewesen. Oh, ich mach das mal. Papa hat mir gesagt, wie es geht, ich mach das mal. Und dann gibt es immer ein paar, die schaffen es anscheinend, äußerlich. Die finden da Tricks, gut dazustehen. aber Plan B ist sowas von gescheitert. Und dann hat Gott gesagt, jetzt bringe ich meinen Plan C ins Spiel, Christus, C wie Christus. Und dann hat er sich sein Herz rausgerissen. Das ist Jesus. Das bekennen wir immer wieder. Es geht uns nicht darum, nur, dass wir Abba beten und lieber Papa. Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Das hat sich der Vater rausgerissen und hat gesagt, so sehr liebe ich die Welt. So sehr liebe ich alle meine Kinder, die so von der Sünde kontaminiert sind. Die so eingegrenzt sind und eingeengt sind, gefesselt sind in allem. Ich will, dass sie grenzenlos Freiheit und Liebe erleben. So sehr liebe ich sie und ich bin der Einzige, der sie retten kann. Ich habe mein Blut gegeben und in meinem Blut ist das Heilmittel für alle Krankheit der Welt. Das Blut, das aus Jesu Wunden geblutet hat am Kreuz, da ist die Rettung. Stell dir mal vor, du wärst von einer Giftschlange gebissen worden. Dann kannst du nur noch warten, dass du stirbst, ja? So ist es ungefähr mit der Menschheit. Wir sind gebissen worden von der Giftschlange, Mr. Dunkel, dem Teufel, dem Satanas, dem Ankläger der Brüder und Schwestern, von dem Durcheinanderwerfer, dem Diabolos, sind wir gebissen worden. Mit einem tödlichen Gift, dort in Garten Eden. Jetzt habe ich dich. Du hast mir mehr vertraut als dem Vater. Und das Gift läuft durch die ganze Menschheit. Alle sind todkrank. Wir sterben noch nicht an Krebs und an AIDS und an sowas. Wir sterben an der Sünde. Sagt die Bibel, Sünde, der Tod ist der Sünde sollt. Deshalb sterben Menschen. Und Jesus hat sich auch beißen lassen von der Schlange. Und er hat das durchlitten, was wir eigentlich alle hätten durchleiden müssen. Und weißt du, du kannst ein Antiserum nur erzeugen durch jemanden, der eine Krankheit durchlitten hat und sie überwunden hat. Und der Einzige im ganzen Universum, der damit fertig werden konnte, mit der Macht der Sünde, mit dieser Todeskrankheit der Sünde, das war Jesus. Und er hat es aber durchlitten. Er hat diese ganze Todesqual durchlitten. Er ist bis ins Totenreich hineingegangen. Er ist rausgekommen. Das hat er für uns gemacht, weil er uns so sehr liebt. Und was wollte er? Warum? Doch nicht nur, um uns zu heilen, damit wir gerade mal so geheilt sind. Stell dir mal vor, da ist einer, der hat Lungenkrebs und der würde geheilt werden. Und der würde das Rauchen wieder anfangen. Wenn ich Arzt wäre, ich würde eine Krise kriegen. Ich habe sie gesund gepflegt, ich habe sie gesund und jetzt fangen sie wieder an zu rauchen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also Jesus hat uns nicht gesund geliebt, damit wir wieder weiter sündigen. Das würde gar keinen Sinn ergeben. Wozu hat er uns dann erlöst? Jetzt brauchst du nochmal wieder dein kleines Kärtchen. Wo ist es? Damit das, was da drin ist. Weil da ist was Grenzenloses drin. Er hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Eine ewige Liebe. Ich habe dich je und je geliebt. Eine Liebe, die niemals aufhört. Er hat ein Potenzial in uns hineingelegt. Also das ist schon fast missverständlich. Im Psalm heißt es einmal, dass wir Göttersöhne genannt werden. Und das ist schon in unserer Sprache ein bisschen. Aber weißt du, der Teufel, als er im Garten Eden Adam und Eva etwas gesagt haben, hat er sogar ein bisschen Wahrheit genommen. Das macht er immer. Er nimmt ein bisschen Wahrheit und viel Lüge. Er hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und damit hat er nicht nur gelogen. Er hat es verdreht, das ist typisch, weil wir sind nach Gott geschaffen. In seinem Ebenbild steht doch in der Bibel drin. Wir spiegeln etwas wider von der Herrlichkeit Gottes. Du bist Papas Tochter und Sohn. Und in dir ist etwas von dieser Herrlichkeit, von dieser Ewigkeit, von dieser Grenzenlosigkeit. Da ist ein Potenzial in uns, was wir noch gar nicht berührt haben. Weil wir oftmals viel zu sehr mit unseren Grenzen, die die Sünde in unser Leben gebracht hat, beschäftigt waren. Und jetzt kommen wir, denk wieder an das Wohnzimmer, ins Wohnzimmer hinein und sag, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, danke, danke für den Plan C. Danke, Halleluja, danke für dein Blut. Und ja, danke, dass du mich erneuert hast. Durch dein Blut kann ich leben. In deinem Blut ist Leben und du hast mir das ewige Leben geschenkt. Und jetzt kann ich mit dir leben. Ja, toll, ich bin erlöst. Ja, und hallo? Jetzt fängt es erst an. Für viele denken sie, jetzt bin ich erlöst, ich komme im Himmel. Die Errettung ist das Ziel. Nee, Freunde. Errettet wofür? Wenn Jesus sagt, ich bin der Retter, ja, wofür hat er mich errettet? Damit ich nicht in die Hölle gehe? Verstehst du, dann ist man wieder draußen vor der Tür, man ist im Plan, gescheiterten Plan A, man vermeidet die Hölle. Ich kenne Gemeinden, Kirchen, Denominationen, Lehren, Dogmatik, da geht es nur darum, komm nicht in die Hölle. Lass dich retten. Aber warum soll ich gerettet werden? Bitte schön. Und die meisten Leute, denen fehlt absolut eine Vorstellung, was der Himmel ist. Wo soll ich in etwas reingehen? Als ich Teenie war, habe ich gedacht, oh nee, Himmel muss ziemlich langweilig sein. Da singst du die ganze Zeit Halleluja, spielst mit Harfen und kleine fette Engelbabys fliegen um dich herum. Das war meine Vorstellung. Aber weißt du, wir sind geschaffen worden, um mit dem Vater eine Ewigkeit zusammen zu sein. Und da fand ich das toll, ich weiß nicht, Maria oder wer es gesagt hat, ist auch egal, hier in dem Wohnzimmer, das ist nicht nur faul als Couch-Potato auf dem Sofa rumliegen. Das wäre, hier ist auch eine Werkstatt drin, hier ist ein Garten drin, hier sind Universen drin. Hier werden Milchstraßengalaxien gemacht. Hier ist Leben bei Papa. Und dafür bin ich geboren worden. Ich glaube, fast jeder von uns hat bestimmt schon mal einen Flugtraum gehabt. Ein Traum, dass du in der Nacht, als du geträumt hast, geflogen bist. Wer hat schon mal so einen Traum gehabt? Also viele jedenfalls, ja. Wenn nicht, kommen jetzt nicht unter Verdammnis. Aber es ist, warum träumen wir so etwas? Nun kann man das psychologisieren. Ich glaube, weil wir nie geschaffen worden sind, nur auf der Erde spazieren zu gehen. Philippus, der konnte von A nach B gebeamt werden. Und wir werden eines Tages, wenn wir Jesus entgegengerückt werden. Und ich freue mich drauf, ich fliege total gerne. Aber ich weiß, dieser Körper kann das natürlich nicht. Ich kann runterfliegen, das schaffe ich. Bitte glaub nicht an die Grenzen, die du spürst und fühlst. Seien sie körperlich, seien sie materiell, seien sie sogar charakterlich. Das ist nicht Papas letztes Wort. Da steckt was in dir. Das hat Gott hineingelegt. Und das ist mehr als die Genetik von deinem Papa und deiner Mama hier auf der Erde. In dir hat Gott seine himmlische Genetik und in mich hineingelegt. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Und das hat sich nicht verändert. Nicht mal der Sündenfall konnte das verändern. Ja, wir sind meistens konfrontiert mit diesen blöden, nervigen Dingen, dass der Plan A nicht funktioniert hat, weil wir Menschen versagt haben. Aber Christus ist gekommen. Und auf einmal ist alles möglich. Für Jesus, der ist durch Mauern gegangen, oder? Stimmt das? Und er hat gesagt, wir würden, wenn mit ihm leben, in Ewigkeit. Stimmt das? Und es würde ein Tag kommen, das klingt ja fast, also wirklich ein bisschen wie soll man sagen, fromme Träumerei, dass wir nicht mehr sterben werden, dass wir keine Schmerzen haben werden, dass wir in einer anderen Dimension leben werden. Dass Gott alles verwandeln wird. Nun, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, er tritt alles in die Tonne. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er wird verwandeln. Und dennoch wird es nicht so sein, dass wir jetzt unsere Umwelt hier so schützen könnten, dass daraus Gott alles recycelt. Es wird eine Verwandlung geben, so wie unser Körper verwandelt wird. So wie du das erzählt hast von dem Schmetterling. Nicht umsonst nimmt Gott dieses Wort der Metamorphose. Das ist ja das Wort, was wir in der Biologie gelernt haben, ich jedenfalls im Biounterricht, von Raupe zum Schmetterling. Das Wort steht im Neuen Testament dafür, für die Veränderung, die mit uns stattfinden wird. Und vorher siehst du so eine Raupe, die kleine fette Raupe Nimmersatt, und anschließend siehst du diesen bunten Schmetterling und du denkst, das war mal eine Person gewesen? Kannst du nicht denken, ne? Oder du siehst das eine Weizenkorn, um ein anderes biblisches Beispiel zu nehmen, das fällt in die Erde und stirbt und dann wusch. Oder du siehst den Samen eines Apfels, steckst in die Erde und ein ganzer Baum kommt raus. Oder denk an diese kleine Zelle, die einzige Zelle, die du mit den Augen sehen kannst, die Zelle aus Die hatte deine Mama beigesteuert und der Papa hat dann noch Millionen Samenfädchen hinterher geschickt und dann bist du geworden. Aber doch nicht einfach nur als Ergebnis, Zufallsprodukt von irgendeiner biochemischen Reaktion, sondern weil Gott seinen Kuss drauf gegeben hat und gesagt hat, ja, du sollst leben, sonst wäre niemand hier. Niemand. Keiner ist Zufall. Keiner ist irgendwie nur so entstanden. Jeder ist voller Absicht von unserem Vater im Himmel. So, und jetzt lebe ich hier und jetzt lebst du hier. Aber Gott hat noch etwas mehr in dich und mich hineingetan. Manches kannst du vielleicht sogar hier auf der Welt leben. Aber ich glaube, manches werden wir wirklich erst in Gottes neue Welt leben können. Von dem, was Gott hineingelegt hat, weil diese Welt ja immer noch kontaminiert ist. Ich bin vielleicht, du bist vielleicht, nein, nicht vielleicht, streich mal. Wir sind durch das Blut Jesu andere Leute. Wir sind so die neuen Geschöpfe in einer Alienwelt. Weil das ist hier alienhaft. Das ist kaputt. Die Sünde, die Perversion, das ist doch kaputt. Wir passen doch gar nicht rein hier in diese Welt. Doch, Gott sagt, doch, du passt hier rein. Leb hier mal. Und du wirst diese Spannung spüren, diese Oberflächenspannung. Es gibt Tiere, die können auf Wasser laufen, Insekten. Die haben die Oberflächenspannung des Wassers nutzen, um da drauf zu laufen. Und wir haben von diesem Lied gesungen, wir können laufen auf Wasser sogar. Petrus ist auf Wasser gelaufen, stimmt's? Aber wir können geistig gesprochen auch auf dem Wasser laufen, was nicht funktionieren könnte nach menschlichen Ermessen. Meine Frau liebt Hummeln, die sagt immer, das geht doch gar nicht, dass die Dinger fliegen können. So wie die gebaut sind. Weißt du, es gibt noch so viel, was wir nicht verstehen können. Vielleicht kannst du Dinge in deinem Leben nicht verstehen und fragst Gott, wie passt das rein in dieses Potenzial? Da ist noch so viel schrottig in meinem Leben, so viel mistig, obwohl ich erlöst bin. Wie passt das rein? Das ist auf eine wahnsinnige Spannung. Du, ich kann die Spannung nur lösen hier am Kreuz von Golgatha. Da krieg ich das zusammen und du auch. Woanders geht das nicht. Aber das Kreuz ist nicht nur, dass Christus gegen mich gekreuzigt wurde, gegen den Fluch der Sünde und gegen meine Schuld, sondern er ist für mich gestorben. Er ist für mich, er ist pro. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Und in diesem pro ist nicht nur die Ablehnung der Strafe der Sünde. Geschwister, das haben wir so oft jahrzehntelang gepredigt bekommen. Ich habe es ja selber gepredigt. Und wir haben darüber total vernachlässigt. Ja, warum sollte ich denn jetzt gerettet und geheilt leben? Was ist das Ziel vom Ganzen? Hey, ich will dir heute Abend sagen, Gott hat etwas Grenzenloses, wirklich ein etwas Grenzenloses in dich hineingelegt, auch wenn du so wahnsinnig leidest unter den Grenzen, die gerade da sind. Ich weiß, das ist eine Wahnsinnsspannung. Die kann er geradezu verrückt machen. Aber es ist die Wahrheit. Gott hat etwas Grenzenloses in uns hineingelegt. Das ist das Potenzial. Das ist der weite Raum. Wir sind so geprägt worden vom Mangel, dass wir den Mangel für normal halten. Und ihn ständig bekämpfen und ihn ständig und auch unser Gebetsleben, also ich sag mal mein Gebetsleben, ich will dich jetzt nicht pauschalisieren, darunter vereinnahmen, aber mein Gebetsleben war über weite Strecken nur geprägt, den Mangel aus meinem Leben zu beseitigen. Aber Gott hat mich für die Fülle geschaffen. Er baut schon meinen Körper aus, ja? Haha. Ich bin für die Fülle geschaffen worden. Du auch für die geistliche, für die Lebensfülle. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Und nicht mal gerade eben so ein bisschen. Überfließend. Grenzenlos. Ich weiß, nochmal, es ist eine Spannung und ich möchte dich heute Abend einladen, diese Spannung Papa abzugeben. Ich kann sie nicht lösen für dich und auch nicht für mich selber. Aber ich weiß, ich erahne etwas, ich kratze da auch dran. Ich spüre irgendwie, boah, da steckt noch so viel. Jetzt kann man sagen, ich bin schon im letzten Drittel meines Lebens, ja? Aber was sind 60 Jahre gemessen an der Ewigkeit? Da bin ich ja noch nicht mal, wow. Gott hat noch so viel vor. Was will er denn eine Ewigkeit mit mir? Denkst du, die Ewigkeit ist langweilig? Da sitzen wir Ewigkeiten rum? Nee. Deine kühnsten Träume, die du hast, das ist nur so ein bisschen wie die Spitze vom Eisberg von dem, was Gott in dich hineingelegt hat, was er sagt, da kommt noch was, Baby. da kommt noch was. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich habe hier das goldene Tuch hingelegt, das könnt ihr dahin nicht sehen, aber da glaubt mir, da oben auf dem Podest ist das goldene Tuch. Und ich werde gleich einladen, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber von den Geschwistern hier aus unserem TST-Netzwerk, die ihr gerne mitbeten wollt, kommt doch gleich zu mir nach vorne und schnappt euch so ein Herz, wenn ihr wollt, oder auch nicht, ist mir egal, aber stellt euch dann hier bitte so hin. Wir machen hier so eine Art Spalier des Lebens. Und dann bitte ich dich, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du kommst und dass du dein Herzchen mit dem Loch hier mitbringst, also mit dem nicht, das nicht ein Loch, sondern mit der Quelle des Lebens, was da in dir ist, was du noch nicht mal ansatzweise berührt hast. Und dann kannst du mal so ein Herz, dann stehst du mal kurz auf, ich zeig das nochmal, und dann kommst du mit deinem Herz und legst das hier so symbolhaft auf Papas Herz, und dann beten wir für dich. Dann wollen wir dich segnen, dass das Potenzial, was der Himmel in dich hineingelegt hat, dass er das Stück um Stück entfaltet. Hier schon, und wenn nicht ganz hier, weil ich glaube, das wird nicht ganz hier auf dieser Erde funktionieren, aber dann bis in Ewigkeit, da kommt ein Weg, da ist etwas. Aber wir dürfen hier schon anfangen. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod, aber ich glaube auch an ein Leben vor dem Tod, an ein pralles, volles, gutes Leben. Und damit wollen wir dich segnen. Das machen wir jetzt nicht eine Dreiviertelstunde, sondern das kann man so jeder, ne? Okay, knackig. Und dann darfst du dein Herzchen nehmen. Und dann gehst du einfach weiter, und wenn du möchtest, darfst du die Schuhe ausziehen, darfst aber auch mit den Schuhen drauf. Ich bin da nicht so pingelig und Gott auch nicht. Und dann stellst du dich einfach hier drauf. Hier passen so gefühlt 100 Menschen drauf. Und dann machst du die Augen und dann hältst du ihm das mal hin. Und Papa hat zu mir gesagt, er würde diese goldene Decke hier heute zu einem weiten Land machen, zu einem weiten Raum, wo viele einfach eine Begegnung haben werden. Ich kann es dir nicht besser erklären, warum. Frag mich nicht, warum das funktionieren soll. Er macht's einfach. So ist er immer, dass er irgendwie kommt und verrückte Sachen macht mit uns. Und wenn es eine Hilfe ist, darfst du das machen. Also niemand ist gezwungen. Aber ich würde mich echt freuen, wenn du das in Anspruch nimmst. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Danke, dass du uns die Weite bringst, dass du unsere Enge zur Weite machst, dass du gesagt hast in deinem Wort, Vater, dass du unsere Füße auf weiten Raum stellst und dass wir über Mauern springen können mit dir und dass du uns befreist aus all den Stricken des Todes, die uns umfangen haben, die uns runterziehen wollen. Danke, Jesus, dass du uns erlöst hast. Danke für den Plan C, für dein kostbares Blut. Du hast uns errettet, aber jetzt offenbare uns auch noch mehr und mehr, wofür, wohin das Ganze hinführt. Offenbare uns heute Abend noch ein Stück mehr von diesem himmlischen Raum, unserem Zuhause, diesem Schloss, diesem wunderbaren Vaterhaus deiner Liebe. Offenbare uns unseren Platz da drin und zeig uns das. Sei uns herzlich willkommen. So, und jetzt lade ich meine Geschwister ein, die ihr mitbeten wollt. Kommt mal schnell zu mir. Und haben wir Musik wieder im Hintergrund? Wäre das schön, dass wir ein bisschen, das wäre nett.